Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religion, in der es um ein nicht ganz einfaches Thema geht, das uns aber alle betrifft. Wir wollen uns mit dem Umgang mit Toten, mit Leichnamen befassen. Anfangen werden wir mit der Frage, ob hirntote Menschen auch dann potenzielle Organspender sein sollten, wenn sie das nicht zu Lebzeiten festgehalten haben. Und dann wollen wir uns anschauen, wie Leichname behandelt werden, um Angehörigen einen würdigen Abschied und den Verstorbenen einen guten, vielleicht neutral formuliert, einen guten Übergang zu ermöglichen.
Bei uns wird der Mensch so begraben, wie er auf die Welt gekommen ist, ohne irgendwas. Ohne Schmuck, ohne Piercings, ohne diese ganzen Gerätschaften vom Krankenhaus.
Das erzählt Nadine. Sie ist eine der ersten professionellen muslimischen Totenwäscherinnen in Deutschland. Sie sorgt also dafür, dass die Körper von Musliminnen vor der Bestattung rituell gewaschen und vorbereitet werden. Wie und vor allem warum sie das tut, das hören Sie in ungefähr 10 Minuten. Erst vor kurzem gingen wieder neue Zahlen durch die Medien. Rund 8.500 Menschen stehen in Deutschland auf Wartelisten für Spenderorgane. Und die Zahl der Organspenden ist im vergangenen Jahr um mindestens 7% gesunken. Das hat eine Diskussion wieder angefacht darüber, ob Deutschland nicht doch, wie zum Beispiel Spanien, die sogenannte Widerspruchslösung einführen sollte. Das würde bedeuten, dass jedem hirntoten Menschen potenziell Spenderorgane entnommen werden können, außer er oder sie hat das vorab abgelehnt. Bislang ist für eine solche Organentnahme entweder eine Erklärung des Spenders zu Lebzeiten oder die Zustimmung der Angehörigen nötig. Für die andere, also die Widerspruchslösung, kämpft schon seit Jahren der aktuelle Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Diese Widerspruchslösung sei aber weder erfolgsversprechend noch ethisch gerechtfertigt. Das schreibt Andreas Lob-Hüdepohl in einem Gastkommentar für die Welt am Sonntag. Lob-Hüdepohl ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und Professor für theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Und er ist jetzt bei mir im Studio. Herr Lob-Hüdepohl, eine Entscheidung zur postmortalen Organspende sei auch eine Entscheidung über das persönliche Sterben, sagen Sie. Warum?
Ja, weil ein Organ ja keinem Leichnam entnommen wird, sondern noch einem lebenden Organismus, der zwar hirntot ist, also der Tod wird irreversibel auf ihn zukommen, darüber gibt es für mich zumindest keinen Zweifel, aber er muss ja noch am Leben erhalten werden. Und da wissen wir von der Palliativmedizin, die also einen sterbenden Menschen begleitet, dass in dieser Situation bestimmte palliative Begleitungen nicht mehr möglich sind, sondern dass also der Eintritt in den Todeszeitraum gestreckt werden muss. Das geht gar nicht anders. Und das heißt, eine bestimmte Form der Palliation oder auch eine bestimmte Form des Abschiednehmens, etwa auch der Angehörigen und dergleichen, ist nicht mehr möglich. Ich halte das für eine zumutbare Frage. Ich jedenfalls bin gerne bereit, das zuzulassen. Ich habe einen Organspendeausweis, aber in einer solchen Situation nimmt das noch eine andere Wendung. Dann ist nicht mehr der Palliativmediziner der Entscheidende, sondern der potenzielle Transplanteur bzw. derjenige, der ein Organ entnimmt. Und das ist ein anderes Vorzeichen. Und darüber muss ein jeder Mensch sich im Klaren sein.
Aber wir stellen da gegenüber im Grunde den irreversiblen Sterbeprozess eines Menschen zur Not eines anderen Menschen, der möglicherweise durch ein Spenderorgan am Leben erhalten werden kann oder jedenfalls ein wesentlich besseres Leben führen kann. Sollte da nicht eine Hierarchie sein? Sollte man da nicht sagen, das hat die Priorität und deswegen schauen wir jetzt nicht so sehr auf diesen Sterbeprozess und deswegen führen wir eine Widerspruchslösung ein?
Den letzten Satz würde ich nicht unterschreiben, aber den ersten durchaus. Ich setze diese Priorität. Ich sage für mich als Lob-Hüdepohl, ich möchte, dass eine bestimmte Phase des Sterbeprozesses unterbrochen wird, sondern dass es zugunsten eines ganz, ganz hohen moralischen Gutes, nämlich dem Besserleben oder vielleicht sogar dem Überleben eines Menschen, der dann von mir ein Organ in Empfang nehmen kann, das setze ich als das höhere Gut. Aber das ist eine ganz wichtige Prioritätenentscheidung, die jeder Mensch bewusst treffen können sollte. Immerhin handelt es sich ja um eine Spende und eine Spende setzt immer eine Freiwilligkeit voraus, ein bewusstes Ja dazu. Ist auch eine Prioritätssetzung. Dagegen eine Widerspruchslösung, da kann ich zwar irgendwie auch rausgehen, aber deshalb wird es ja auch politisch gehandelt. gehypt. Man rechnet damit, dass nur die wenigsten dann tatsächlich einen solchen Widerspruch auch anmelden, also sich mit einer solchen Frage ernsthaft befassen. Und dann heißt es eigentlich, es gibt eine Organverfügungsverpflichtungen, der man widersprechen kann. Aber dann sollte man das nicht mehr Spende nennen. Und dann gibt es noch ein anderes wichtiges Argument für mich, was ethisch hochbedeutsam ist. Es gibt ganz andere Mittel, die Zahl der Transplantationen zu erhöhen. Es wird immer nach meinem Dafürhalten fälschlicherweise kolportiert, die Zahl der Organspenden geht zurück. Das ist zwar auf der einen Seite zwar nicht falsch, aber was zurückgeht, ist die Zahl der entnommenen Organe zwecks Transplantation. Aber die Transplantation ist in Deutschland, die Entnahme und beispielsweise auch das Überführen, so schlecht geregelt. Deshalb hat der Bundestag ja 2019 ein umfangreiches Gesetz verabschiedet, was die Transplantation, die Vorbereitung, die Nachbereitung deutlich besser auch finanziell honoriert. Für viele Krankenhäuser, die haben überhaupt kein Interesse, Organe zu entnehmen, weil sie nur ein Drittel ihrer Kosten gestellt bekommen. Und deshalb sage ich, erst müssen wir die Bedingungen für die Entnahme deutlich verbessern. Wir müssen ein zentrales Spenderegister einführen. Das ist erst im letzten Jahr tatsächlich auch umgesetzt worden. Und deshalb wundert es mich, dass also Gesetze, die beschlossen wurden, noch nicht mal abgewartet wurden, bis sie richtig in Kraft gesetzt wurden. Und das mitten in der Corona-Pandemie. Da meine ich, sollte man erst andere Mittel aktivieren, um eben das ganz wichtige Ziel zu erreichen, nämlich die Transplantationsquote zu erhöhen. Aber nochmals, das hat ganz wenig mit einer mangelnden Spendebereitschaft zu tun.
Sie sind nun ein Mitglied des Deutschen Ethikrats. Da gibt es aber auch aktuell noch 23 andere Mitglieder. Ist denn Ihre Position zumindest Mehrheitsmeinung im Ethikrat oder gehen da die Meinungen ganz weit auseinander?
Also der jetzige Ethikrat in seiner jetzigen Zusammensetzung hat darüber keine Diskussion geführt. Der Ethikrat davor, dem ich auch angehörte, hat eine Diskussion darüber geführt, allerdings durchaus sehr kontrovers. Es war einer der seltenen Augenblicke, wo wir eine öffentliche große Diskussion veranstaltet haben, wo nur Proponenten, also die für eine Widerspruchslösung, und Opponenten, die dagegen waren, aus den Reihen des Ethikrates das Wort ergriffen haben und, wie ich meine, in einer höchst sachlichen, konstruktiven Weise diese Kontroverse auch ausgefochten haben. Weil in der Tat, das ist nicht so einfach. Das sind viele Pro- und Kontra-Argumente, die gehört werden müssen. Damals war, nach meinem Eindruck, die Auffassung des damaligen Ethikrates in etwa ausgeglichen. Wie die heute ist, weiß ich nicht, weil wir haben darüber noch nicht diskutiert.
Wie ist denn Ihre persönliche Position geprägt davon, dass Sie auch katholischer Theologe sind? Christen, Christinnen glauben ja nun mal an die Auferstehung des Leibes. Spielt das für Sie eine Rolle? Ich meine, Sie sagen, Sie persönlich haben einen Organspendeausweis, aber trotzdem mag das ja eine Rolle spielen darauf, was Sie für andere Leute befürworten oder nicht befürworten.
Ja, das spielt für mich eine große Rolle, und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens ist das Vertrauen in die sogenannte leibliche Auferstehung des Menschen ein Vertrauen, das dafür steht, das Moment Leib, dass mein ganzes Leben irgendwie einen Weitergang findet. Damit ist aber jetzt nicht die Unversehrtheit des Körperlichen gemeint. Das wäre ein Missverständnis, zumindest aus meiner Perspektive. Also Leib heißt, mein Leben, meine Biografie hat eine Fortsetzung, wie auch immer sie aussehen mag. Dagegen, wie der Körper im engen Sinne des Wortes gestaltet ist, der kann ja auch von einem schweren Krebs zerfressen sein, der kann verunstaltet sein durch eine Bombe. Ich nehme jetzt ein furchtbares Ereignis. Da ist nichts mehr von diesem Körper integer, nicht? Und dennoch hat auch dieser Leib, also der Mensch, der in diesem Körper vormals gelebt hat, ein Leib, der eine solchen Vollendung in die Wirklichkeit Gottes finden kann. Also insofern steht das gar nicht im Widerspruch. Und ein zweites Moment, für mich persönlich ist das ein Akt, der, darf ich es mal altbacken nennen, der Solidarität, der Nächstenliebe, weil ich in meinem Tod noch versuchen kann, mit meinem Tod, mit dem Tod meines Körpers Leben zu spenden. Also, ich sag's mal so, oder zu retten, ja? Und damit mag sich vielleicht auch die Überlegung zum Ausdruck bringen, dass ich mich ja selber in meiner früheren körperlichen Existenz anderen Menschen verdanke, nämlich denen, die mich gezeugt haben. Und dieser Gedanke der die eigene Individualität übergreifenden Solidarität oder altbacken genannt Nächstenliebe, den finde ich ausgesprochen wichtig. Der hat mich zumindest auch sehr bewogen, selber einen solchen Spendeausweis zu unterzeichnen und vor allen Dingen aktiv dafür zu werben.
Aber es geht nicht so weit, dass Sie sagen würden, weil das alles aus Ihrer Sicht so wichtig ist, sollte man in Richtung Widerspruchslösung gehen, weil Sie da wieder dann genau. die Freiwilligkeit Nein. vermissen.
Ja, das muss einen überzeugen. Und mit Verlaub, 80% der bundesdeutschen Bevölkerung sagt ja. Es haben nahe 40% aktiv unterschrieben. Nur ein geringer Teil, nämlich etwa 20% der Angehörigen, die befragt werden, lehnen ab. Das sind alles Zahlen, übrigens, die von der Deutschen Gesellschaft für Organtransplantation veröffentlicht werden und von vielen anderen aus. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Bereitschaft in der Bevölkerung, diesem Gedanken zu folgen. Ein kleiner Teil, und den können wir auch respektieren, wenn das bestimmte Person aus religiösen Gründen ablehnt. Das finde ich, ist völlig tolerabel und auch akzeptabel, nicht? Mein Argument ist, bevor wir über diese Frage von Widerspruchslösung wieder neu in die Diskussion reinkommen, sollten wir erstmal alle anderen naheliegenden Instrumente nutzen, um tatsächlich, ich betone das, dem moralischen Übel Abhilfe zu helfen, dass wir zu wenig transplantieren, dass also zu lange Menschen auf ein Organ warten müssen.
Wenn wir zurückkehren zu dieser Frage des Sterbeprozesses, Sie haben das schon erwähnt, es geht auch um die Angehörigen. Es geht darum, dass die da vor sich einen lieben Menschen haben, der noch atmet, zwar an Maschinen angeschlossen ist, aber für Hirntod erklärt wurde und von dem sie sich möglicherweise schneller verabschieden müssen, weil eben der Druck besteht, zur Organentnahme den Körper vorzubereiten. Finden Sie, ist das auch ein Grund zu sagen, wir dürfen das Menschen nicht überhelfen sozusagen, sondern wir müssen wirklich dafür sorgen, dass das jeweils eine eigene Entscheidung entweder des Menschen zu Lebzeiten oder seiner eigenen Angehörigen ist?
So ist es, weil das so ein hochbedeutsamer Akt ist. Und ich wiederhole mich in diesem Punkt. Nach den Angaben, 75% der Angehörigen in einer so hochemotionalen Situation sagen sogar Ja dazu. Also ich finde das einen hohen Respekt sozusagen vor diesen Angehörigen. Aber sie sollen es auch sagen dürfen oder sie sollen auch Nein sagen dürfen, um sozusagen diese letzte dichte Situation eines tatsächlich ersterbenden Körpers auch noch bewusst mitzuerleben, und das ist ihr gutes Recht.
Aber ist es nicht vorstellbar, dass Angehörige sagen, ich wünschte, ich hätte jetzt diese Frage nicht zu beantworten. Ich wünschte, das wäre jetzt einfach geregelt. Es ist sowieso schon schrecklich genug.
Aber selbstverständlich. Also insofern werbe ich auch dafür, dass wir Menschen uns zu unseren Lebzeiten dazu verhalten, also Ja sagen oder Nein sagen oder bedingt Ja sagen, weil in der Tat die meisten, ich glaube kaum ein Angehöriger sagt, ach, das finde ich aber eine entlastende Frage, mit der ich mich jetzt beschäftigen kann. Ganz im Gegenteil, wir wissen, dass es eine Hochnotsituation ist für die Angehörigen. Insofern würde ich immer argumentieren, dass wir sogar zwangsbehelligt werden zu Lebzeiten. Ja, man könnte auch sagen, mit welchem Recht werde ich behelligt mit dieser Frage? Sollen die mich doch in Ruhe lassen? Nein, sage ich, das Gut, worum es hier geht, nämlich die Rettung eines anderen Menschen oder zumindest die Verbesserung des Lebens eines anderen Menschen ist so hochgewichtig, und auch die entlastende Situation für Angehörige, ja, in der Situation des Sterbens ist ebenfalls so wichtig, dass ich durchaus auch immer wieder im Verlauf meines Lebens, darf ich mal so sagen, zwangsbehelligt werde. Also, dass ich mir immer wieder die Frage vorlegen lassen darf, ob ich jetzt nun Ja sage, bedingt Ja sage oder Nein. Also das ist, denke ich, damit durchaus gegeben.
Und was sagen Sie jetzt einer, sagen wir mal, 40-jährigen Frau, die verzweifelt auf eine Spenderlunge wartet, seit Jahren auf einer Warteliste steht und sehnsüchtig nach Spanien blickt und sagt, dort hätte ich schon längst eine bekommen, dort sind die Zahlen ganz anders, was auch, nicht nur, aber auch an der Widerspruchslösung liegt, die dort gilt. Was würden Sie ihr sagen?
Na, ich würde ihr sagen, das ist nicht das Problem, ob Widerspruchslösung oder nicht, und zwar faktenbasiert. Ich kann mich hier nur wiederholen, wir haben kein Problem der Spendenbereitschaft, wir haben ein massives Problem der Organentnahme, wir haben keine Transplantationsbeauftragten, wir haben kein zentrales Register. All diese Dinge sind in Spanien völlig anders gelöst, und ich würde sagen, machen wir gemeinsam Druck auf die Politik, dass sie die elementaren Hausaufgaben löst, damit ihr so schnell wie möglich zu einem lebensrettenden oder zumindest substanziell lebensverbessernden Organ verholfen werden kann. Ich behaupte, dass wenn wir eine Widerspruchslösung hätten, würde sich erstmal so gut wie nichts ändern, weil, wie gesagt, die anderen Baustellen nicht gelöst sind.
Die Diskussion wird uns jedenfalls noch weiter beschäftigen, glaube ich. Vielen Dank, Andreas Lob-Hüdepohl, Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Der Umgang mit Leichnamen gehört natürlich zum Beruf von Bestattern und Bestatterinnen. Sie gewöhnen sich sicherlich im Lauf ihres Berufsalltags an den Anblick von Leichen. Aber es gibt doch auch Leichen, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr ansehnlich sind. Um diese für den Abschied der Angehörigen herzurichten, können sich Bestatter fortbilden und sogenannte Thanatopraktikerinnen werden. Valentin Beige hat einen solchen Thanatopraktiker in Unterfranken getroffen.
Es gibt diese Todesfälle, die Bestatter Thomas Gorhau auch mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung nie vergessen wird.
Beispielsweise, wenn ein achtjähriges Kind mit den Eltern im Urlaub auf dem Weg zu einer familiären Festivität war und im Zuge eines Spaziergangs vom Berg stürzt in eine Klamm. Der Vater springt hinterher, möchte das Kind noch retten und am Ende des Tages wurde das Kind nur tot geborgen. Und dann sitzen im Prinzip zwei Tage später die Eltern hier am Tisch und man unterhält sich über Bestattungsmodalitäten, wie ein Begräbnis ablaufen soll.
Thomas Gorhau verwendete damals Spielsachen zur Dekoration für die Trauerfeier. Um sie zurückzubringen, fuhr er zu der Familie nach Hause und dachte dabei:
Mensch, wie würde sich jetzt die Mutter, der Vater dieses verstorbenen Kindes fühlen, wenn nach der Bestattung das Leben wieder weitergeht und der Vater kommt von der Arbeit nach Hause, schließt die Tür auf, vermeintlich sonst immer die Tochter oben an der Treppe stand, hat sich gefreut, dass der Vater nach Hause kommt und jetzt steht da eben niemand mehr.
Damals war Thomas Gorhau selbst erst junger Familienvater. Heute sitzt er im Besprechungszimmer seines Bestattungsinstitutes im nordbayerischen Würzburg. 6 mit grünem Stoff bezogene Stühle stehen an einem Tisch, 2 auf den langen Seiten des Tisches, je ein Stuhl an den Stirnseiten. Hier empfängt Thomas Gorhau Angehörige nach einem Todesfall. Er ist ein sogenannter Thanatopraktiker. Das heißt, er ist gelernter Bestatter und hat sich dann weiterqualifiziert.
Und mein Grundinteresse war wirklich so groß, dass für mich jeder Verstorbene in einer würdigen Art und Weise so zu versorgen viel größer angesiedelt war als das betriebswirtschaftliche Interesse. Und es gab vor Jahren, Ende 90er Jahre, 2000er Jahre, immer wieder mal Situationen, wo es Verstorbene gab, die aufgrund medikamentöser Behandlung innerhalb kürzester Zeit in einem schlechten Zustand waren und man einfach praktisch, kenntnistechnisch, irgendwann mal vor seine eigenen Grenzen gestellt worden ist.
Thomas Gorhau wollte schon damals Angehörigen ermöglichen, sich noch einmal dem Leichnam der geliebten Person zu nähern. Doch wegen des Aussehens der Leichen war das nicht immer so ratsam. Dabei ist das würdevolle Abschiednehmen von Verstorbenen ein wichtiger Schritt in der Trauerarbeit.
Einfach nur eine banale Aussage einem Angehörigen gegenüber zu bringen, von wegen, behalten Sie lieber Ihren Verstorbenen so in Erinnerung, wie Sie ihn zu Lebzeiten kannten, das ist für uns oder für mich speziell keine befriedigende Aussage gewesen damals.
Und deswegen ist Thomas Gorhau Thanatopraktiker geworden. Thanatopraktiker balsamieren Leichen ein und bereiten sie für die Abschiedsfeier bei den Bestattungen vor. So ist es möglich, dass Bestattungen auch ein paar Tage nach hinten verschoben werden können, denn normalerweise beginnen Leichen schnell zu verwesen. Durch bestimmte Behandlungstechniken, für die heutzutage keine Salben mehr verwendet werden, können die Thanatopraktiker diesen Verwesungsprozess zumindest verlangsamen. Manchmal müssen sie auch Leichen wieder zusammenfügen. Damit die Angehörigen auch in so einem Fall gut Abschied nehmen können, näht er zum Beispiel abgetrennte Körperteile wieder an.
Im Zuge zum Beispiel eines Suizids, als sich ein junger Mensch das Leben genommen hat und letztendlich vielleicht auch situational bedingt auf die Schiene gelegt hat, das sind natürlich Situationen, die definitiv nicht normal sind. Und hier es auch definitiv nicht einfach ist, einen Verstorbenen nochmal so, sagen wir mal, zu rekonstruieren, dass Verstorbene so ästhetisch dargestellt werden können, dass ein Angehöriger Abschied nehmen kann.
Diese Rekonstruktionen oder Einbalsamierungen macht Gorhau in seinem Versorgungsraum. Der Raum hat Ähnlichkeiten mit einem OP. Eine sterile Bahre steht da, verschiedene medizinische Geräte wie Scheren oder Skalpelle hängen über einem Waschbecken. Wenn er hier Verstorbene versorgt, dann muss er auch daran denken, welcher Religion der Verstorbene angehört hat.
Es gibt Situationen, wo einfach aufgrund der Konfession eine Einbalsamierung nicht gewünscht ist. Gerade jetzt israelitischen Glaubens zum Beispiel. Wenn Muslime verstorben sind, ist zwar so, dass die Einbalsamierung möglich ist, aber dennoch eine rituelle Waschung vonnöten ist.
Dann kommen Frauen oder Männer in das Bestattungsinstitut, um den Leichnam zu waschen und dabei bestimmte Gebete zu sprechen. Sie wollen, wie Thomas Gorhau sagt, die Verstorbenen gut hinüberbegleitet wissen. In Bayern gibt es nur wenige Thanatopraktiker. In Unterfranken, wo Thomas Gorhau lebt und arbeitet, keine Handvoll. Deutschlandweit haben sich viele Bestatter und Thanatopraktiker zum Verein DevCare zusammengeschlossen. Sie kommen immer dann zum ehrenamtlichen Einsatz, wenn bei Unglücken die Verstorbenen entstellt werden und diese dann thanatopraktisch versorgt werden müssen. Der Begriff Thanatopraxie leitet sich von Thanatos ab. in der griechischen Mythologie der Gott des Todes. Natürlich verändert der Job Thomas Gorhaus Umgang mit dem Tod, aber vor allem auch seinen Blick auf das Leben.
Aufgrund dieser Vielfalt der Tätigkeiten ist man auch in so einem Hamsterrad und dann ist dieser Faktor Zeit und freie Möglichkeiten dann doch nicht immer so groß, wie man sich's eigentlich nehmen sollte. Dennoch ist es so, dass wenn freie Zeiten da sind, man die versucht doch bewusster zu genießen, weil man eben weiß, wie endlich das Leben sein kann und wie oft Angehörige manchmal am Tisch sitzen und sagen, ja, Herr Gorhau, eigentlich hatten wir noch so viel vor.
Der Todesfall des Kindes, das beim Spaziergang abgestürzt war, kam nach 1,5 Jahren wieder hoch. Die Eltern des damals 8-jährigen Kindes hatten eine Karte geschrieben, diesmal mit einer positiven Überraschung.
Und dann waren da ein paar Worte des Dankes drin im Zuge des Abwickelns der Bestattung, obwohl das schon 1,5 Jahre her war. Aber man macht diese Karte auf und auf einmal waren 2 Engelsflügel abgebildet mit einem Zwilling. Und ja, dann merkt man auch, wie jetzt trotzdem immer wieder die Gänsehaut einem erfüllt, weil man feststellt, Mensch, klasse, dass den 2 nochmal dieses Glück geschenkt wurde. Trotz dieses Dramas, dass diese Tochter mit 8 Jahren verstorben ist, dass sie eben 1,5 Jahre später nochmal, obwohl die Eltern auch in einem gewissen Alter waren, einen Zwilling geschenkt bekommen haben.
Zwillinge als Geschenk, nachdem das erste Kind tödlich verunglückt war. Auch Thanatopraktiker, die wahrscheinlich mit noch mehr schlimmen Todesfällen konfrontiert werden als normale Bestatterinnen, auch die erleben also manchmal Lichtblicke in ihrer Arbeit. Für Muslime gibt es im Umgang mit Toten besondere Rituale. Vor der Bestattung müssen sie gewaschen werden mit ganz bestimmten Abläufen. Traditionell übernehmen Angehörige diese Waschung. Aber gerade durch die Migration in nicht-muslimische Länder ist viel von diesem traditionellen Wissen verloren gegangen. Deswegen nehmen hierzulande zumindest viele Muslime und Musliminnen die Dienste eines Totenwäschers in Anspruch oder einer Totenwäscherin. In Berlin gibt es eine Frau, die diese Arbeit nicht nur hauptberuflich macht, sondern auch auf Instagram darüber berichtet. Julia Lai hat sie getroffen.
Ich heiße Nadine, ich bin 42 und bin seit 18 Jahren Leichenwäscherin hier in Berlin.
Ein Sonntagmorgen im Februar in einem islamischen Bestattungsunternehmen in Berlin-Tempelhof. Draußen vor der Tür ist es eiskalt und auch hier drinnen bilden sich kleine Wölkchen vor dem Mund, wenn man spricht. Nadine, die ihren Nachnamen lieber nicht im Radio hören will, steht im sogenannten Abschiedsraum. Neben ihr ist eine Art Podest aufgebaut. Hier werden die Toten nach der Waschung aufgebahrt.
Manchmal sind hier schon 200, 300, 400 Leute gewesen und manchmal natürlich nur 2 und manchmal haben die leider gar keinen.
Nadine ist die vielleicht erste professionelle muslimische Totenwäscherin Deutschlands und sie macht ihren Job mit Leidenschaft. Auf Instagram betreibt sie einen Account, auf dem sie über ihre Arbeit berichtet. Sie erzählt von den Menschen, die sie gewaschen hat, von deren Leben und von deren Tod und davon, was sie bei der Waschung mit den Angehörigen erlebt. Das ist oft herzerwärmend, sehr oft traurig und manchmal auch erschreckend, wie in diesem kurzen Video, das sie Ende Februar geteilt hat. Darauf ist zu sehen, wie Nadine einen Sarg in einen Leichenwagen schiebt.
Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister. Ich glaube, viele von euch haben von dem Fall Anissa, die ermordet im Park aufgefunden wurde, mit gerade mal 5 Jahren, Allah ya Hammer, gehört. Ich hole sie gerade aus der Gerichtsmedizin ab, fahre sie in die Bestattung, treffe mich dort mit der Mama, damit sie sich noch einmal von ihrer Tochter verabschieden kann.
Nadines Instagram-Profil trägt den etwas gewöhnungsbedürftigen Namen der Genusszerstörer. Gemeint ist damit nicht sie, sondern der Tod selbst. Denn vom Propheten Mohammed ist dieser Ausspruch überliefert.
Denkt oft an den Tod, den Zerstörer aller Weltgenüsse.
In Berlin gäbe es rund 10 islamische Bestattungsunternehmen, schätzt Ahmed El Ali, der das Unternehmen Vulkan Bestattungen führt. Nadine wäscht als selbstständige Leichname für fast alle von ihnen. Mehrere Tote die Woche. Denn der Bedarf ist groß, sagt Ahmed El Ali.
Also meine Erfahrung ist die, dass die meisten, auch wenn sie nicht praktizierend sind, spätestens dann, wenn es um den Tod geht und um das Jenseits, schon Wert darauf legen, dass das auch islamisch gemacht wird.
Für El Ali ist die rituelle Waschung trotz seiner Erfahrung noch immer ein besonderer Moment.
Da liegt der Vater oder die Mutter, das ist es ja in der Regel, der dich selber auch gewaschen hat, als du hilflos warst, als Kind und als Baby und der sich um dich gekümmert hat dein ganzes Leben und jetzt bist du an der Reihe. Jetzt kümmerst du dich um deinen verstorbenen Vater oder um deine verstorbene Mutter.
Eigentlich sehen die religiösen Regeln vor, dass verstorbene Muslime so schnell wie möglich beigesetzt werden sollen. Gerne sogar am selben Tag. In Deutschland ist das wegen der Bürokratie oft nicht möglich. Stattdessen kommt der Tote oder die Tote erstmal in die Kühlung.
Ist das eine Leiche?
Da sind ganz viele.
Okay.
Du riechst es? Ja. Du kannst ja mal reinkommen, damit du diesen Geruch hast. Es ist nicht schlimm, aber es ist dieser typische Leichengeruch, wenn du dich traust.
11 Särge stehen im Kühlraum des Bestattungsunternehmens. Nadine wirkt entspannt, ich dagegen bin befangen. Man ist nicht jeden Tag umgeben von so vielen Toten. Sollte ich ihnen nicht irgendwie meinen Respekt erweisen?
Aber wenn ich halt reinkomme, dann begrüße ich die Leichen. Oder ja, mache dann halt ein kleines Bittgebet, heißt es, für die ganzen Leichen. Ich rede sogar mit den Leichen, weil ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl immer zu denen, dass ich mit denen reden muss. Das hört sich komisch an, aber ich weiß, sie hören mich. Und fühlen es, habe ich immer so ein Bedürfnis, mit denen zu sprechen.
Heute wird keine Leiche gewaschen, aber normalerweise läuft das so. Von der Kühlung fährt Nadine den Sarg einmal um die Ecke, in den Waschraum. Hier wird der Körper umgebettet auf einen metallenen Waschtisch. Der Tisch ist leicht abschüssig, damit das Wasser ablaufen kann. Und nicht nur das Wasser, denn, unangenehmes Detail, viele Leichen koten nach dem Tod noch, weil Bakterien im Darm weiterarbeiten. Danach befreit sie die Leiche von allem, was künstlich ist.
Das muss ich dann alles langsam rausholen, weil bei uns wird der Mensch so begraben, wie er auf die Welt gekommen ist. Ohne irgendwas. Ohne Schmuck, ohne Piercings, ohne diese ganzen Gerätschaften vom Krankenhaus.
Erst danach holt Nadine die Frauen der Familie dazu. Denn Frauen waschen Frauen und Männer waschen Männer, wie sie mir gleich zu Beginn erklärt hat. Dann beginnt der eigentliche Akt. Die Tote wird während der Waschung von der Brust bis zu den Knien mit einem dünnen Tuch bedeckt, um ihre Scham zu wahren. Gewaschen wird auch darunter. Der Ablauf folgt dabei den rituellen Waschungen, die gläubige Muslime im Leben auch am eigenen Körper ausführen. Zuerst Hand, Mund, Nase, Gesicht, die Fingerspitzen bis zu den Ellenbogen, Ohren, Haaransatz und Füße. Danach wird der ganze Körper dreimal gewaschen. Erst die rechte Seite, dann die linke und immer wieder die Haare. Bei jedem Durchgang wird dem Wasser ein anderer Geruch beigegeben. Erst Rosenwasser, dann Kampfer, dann der sogenannte Lotusstrauch.
Das ist ein Prozedere, was unser Prophet damals angewiesen hat und wir machen das jetzt 1400 Jahre später noch nach.
Nach der Waschung wird die Leiche parfümiert und dann in den Kaffern, das traditionelle Totentuch, eingeschlagen. Frauen wird zudem ein Kopftuch angelegt. Seit bald 20 Jahren macht Nadine inzwischen diese Arbeit. Dass es Leute wie sie braucht, hat auch damit zu tun, dass viele Familien diese Arbeit nicht mehr selber machen können. Oder wollen, sagt der Bestatter Ahmed El Ali.
Früher war ja so, dass diese gesamten Bestattungsrituale immer Familiensache waren. Man hatte da einen Friedhof hinter dem Dorf. Dann, wenn jemand verstorben ist, wurde er zu Hause gewaschen.
Mit der Migration nach Deutschland ist dieses Wissen zum Teil verloren gegangen. Zumal die ersten Generationen ihre Verstorbenen oft noch im Herkunftsland bestatten ließen, wo Verwandte und Geistliche die Rituale noch kannten. Heute aber, in der zweiten, dritten und sogar vierten Generation, wollen viele Muslime lieber hier begraben werden. Dementsprechend groß ist das Interesse. Regelmäßig erhalte sie Anfragen von Musliminnen aus ganz Deutschland, erzählt Nadine. Sie alle wollen lernen, Tote rituell zu waschen. Doch was bringt eine Frau eigentlich dazu, Tag für Tag Tote waschen zu wollen? Nadine sagt, für sie sei es eine spirituelle Praxis. Einerseits, weil das Waschen von Toten im Islam als eine besonders gute Tat gilt.
Vielleicht treffe ich sie im Paradies sogar wieder und sie sagt, du hast mich gewaschen. Also das ist vielleicht jetzt gerade voll unvorstellbar für die Menschen, die das zuhören, aber ich stelle mir vor, ich sehe sie im Paradies wieder und ich habe sie gewaschen und sie sagt, du hast mich gewaschen, ich danke dir.
Andererseits, weil die ständige Erinnerung an den Tod auch den Blick auf das eigene Leben verändert.
Ich renne hier nichts mehr hinterher. Mir ist es egal, was jetzt hier passiert, was Sache ist, was, ob ich Geld habe oder nicht, ob dies oder das. Also ich warte nur noch, nicht jetzt, dass ich sterben möchte, ich meine es nicht so, aber wir warten halt darauf, dass wir ins nächste Leben, was besser ist für uns, kommen.
Für ihre Arbeit wurde die hier vorgestellte Totenwäscherin Nadine übrigens im vergangenen Oktober mit dem Ehrenamtspreis des Deutschen Muslimischen Zentrums in Berlin ausgezeichnet, weil sie mit ihrem Instagram-Kanal so viel dafür getan hat, Muslime in Deutschland über die Abläufe und über die Bedeutung der Totenwaschung aufzuklären. Wir schauen jetzt nach Indonesien, genauer gesagt auf die Insel Sulawesi. Dort lebt das Bergvolk der Toraja und das pflegt einen besonderen Brauch. Die Angehörigen richten ihre Toten nicht nur vor der Bestattung schön her, sie holen sie alle paar Jahre auch aus den Gräbern heraus, um ihnen noch einmal nahe zu sein. Manene heißt das, übersetzt das Fest der Zusammenkunft. Und Lena Bodewein war dabei und hat sich davon überzeugt, dass es dabei durchaus fröhlich zugeht.
Ah, da bist du ja wieder, sagt Jonathan Sambara, klappt den prächtigen rot-goldenen Sargdeckel vollständig zur Seite und hebt seinen Vater langsam heraus. Freudig und vorsichtig trägt er ihn aus der Grabkammer und lehnt ihn davor an einer schwarz gemusterten Säule in die Sonne. Sein Vater Daniel ist seit 6 Jahren tot. Seine Nase wird langsam schwarz, die graue, ledrige Haut spannt über dem steifen Körper. Aber er trägt ein traditionelles Batikhemd, eine Hose, seine Brille und die Kopfbedeckung des Dorfchefs, der er bis zu seinem Tod war. Während Jonathan ihm die schwarzen Schuhe hinstellt, kuschelt sich die Mutter an den Arm ihres Mannes. Willkommen beim Bergvolk der Toraja auf Sulawesi. Willkommen zur Manene, dem Fest der Zusammenkunft. Ich bin glücklich. Es ist immer noch ein Vergnügen, ihn zu treffen. Er ist in guter Verfassung. Bei vielen Leuten ist schon gar nichts mehr da, nur noch Knochen.
Happy,
sagt Ludia Limbong. Sohn Jonathan macht mit einem Pinsel währenddessen die Ohren, das Gesicht und die Brust seines Vaters sauber, rückt die Kappe zurecht und ermutigt neugierige Besucher, ruhig die Hand seines Vaters zu berühren.
Hallo, I'm Daniel Seba Sambara.
Hallo, ich bin Daniel Sambara. Wie geht's? Mir geht's gut.
So albert der 43-Jährige mit der Ferrari-Kappe mit seinem Vater oder dessen Leiche herum. Was auf den ersten Blick makaber wirkt, ist für die Angehörigen eine Zeit der Freude. Sie sehen ihren Mann wieder, ihren Vater, ihren Großvater, jemand, der ihnen fehlt.
Ich bin stolz und froh über diese Zeit, denn es fühlt sich so an, als wäre er immer noch in unserer Welt und die nächste Generation kann ihn kennenlernen.
Kleinkinder beschauen neugierig ihren Opa. Enkel im Teenageralter machen Selfies mit ihm.
Die Kinder haben keine Angst. Die Eltern haben ihnen alles erklärt und gesagt, sie müssen sich nicht fürchten. Das ist alles völlig normal.
Manene ist ein Familienfest, das Fest der Zusammenkunft. 10 Tage lang werden die Gräber wichtiger Personen geöffnet. Reihum kommt das ganze Dorf erst hierhin, dann dorthin. Blut fließt die Straße entlang. Eben ist ein Wasserbüffel geopfert worden. Sein Körper wird auf der Straße zerteilt, die Gedärme gewaschen, das Fleisch wird gleich im großen Fass über Feuer gekocht und dann von allen verspeist.
Das Blut des Büffels ist wichtig. Es bildet eine Brücke für die Verstorbenen ins Jenseits.
Erklärt Jonathan. Es ist Volksfeststimmung. Der Eismann ist mit seinem Moped angekommen und lässt seine Erkennungsmelodie in Dauerschleife laufen. Eine fliegende Händlerin hat sich mit ihren Waren eingefunden. Gerade wickeln 2 Töchter ihre Eltern aus, die seit 30 Jahren tot sind. Gemeinsam lösen sie die alten Tücher und Kleider von den ledrigen Körpern. Sie lassen sie von beiden Seiten ein wenig in der Sonne liegen, damit sie gut trocknen und noch besser mumifiziert werden. Sie bekommen frische Tücher und Kleider und dann präsentieren sich alle zum Gruppenbild. Lebender neben Totem, neben Lebendem, neben Totem, neben Lebenden. Und ein Mitglied der Familie begrüßt alle feierlich.
And they are pleased to see the witness of this ancient tradition.
Er tut das auf Englisch, damit auch die Zuschauer, die nicht zum Volk der Toraja gehören, ihn verstehen. Denn tatsächlich sind einige Touristen hier aus Frankreich, Italien, auch anderen Teilen Indonesiens. Denn nur hier, hoch in den bewaldeten Bergen von Süd-Sulawesi, gibt es diese besondere Sitte der Manene, bei der die Toten auch tatsächlich aus den Gräbern geholt und frisch gemacht werden. Ludia Limbong, die Frau von Daniel Sambara, sieht das als Zeit der Zärtlichkeit an. Und für Ardi Lulun ist der Dienst am Toten auch ein Dienst an der gesamten Familie.
Das machen wir von Herzen, denn wir glauben, wenn wir das Beste für unsere Ahnen tun, wird unsere Familie bald viel Glück haben.
Der Zustand der Körper ist ganz unterschiedlich. Das ist auch eine Art Wettstreit. Die Familien sind stolz, wenn ihre Toten noch ganz sind, wenn man sie noch aufstellen kann. Manchmal ist die Enttäuschung groß, wenn ein Sarg nach 3 Jahren wieder geöffnet wird. Ungeziefer und Feuchtigkeit können an den Körpern ihr zerstörerisches Werk verrichten, so wie bei 2 von Ardis Verwandten. Die haben nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Foto aus Lebenszeiten, das vor jedem Sarg präsentiert wird. Also nageln die Angehörigen die Särge schnell wieder zu. Sobald die Körper drohen, auseinanderzufallen, lassen die Familien sie in ihren Särgen. Die werden geputzt, das ganze Grab wird gereinigt und schön gemacht. Das ist nur während dieser 10 Tage der Manene erlaubt. In den 3 Jahren dazwischen nicht, das bringe Unglück. Fast alle Toraja sind Christen. Aber die alten Bräuche und ihr Glaube können gut nebeneinander existieren. Solange der Verstorbene nicht beerdigt ist, gilt er nicht als tot, nur als krank. So einen Kranken hat auch Esther Butu im Haus. Ihr Mann Elias ist vor einem halben Jahr mit 91 Jahren gestorben. Aber wir können ihn erst im nächsten Juni beerdigen. Es müssen alle zusammenkommen. So lange liegt er in einer Kiste mit einem geblümten Tuch zugedeckt im Zimmer der Tochter, die auf die Universität geht. Ich setze mich manchmal zu ihm und trinke Tee mit ihm. Niemand findet das merkwürdig. Alle wachsen mit diesen Sitten auf. Und als Esthers Mann gerade gestorben war, da haben ihm alle Familienmitglieder gemeinsam Formalin gespritzt, wie hier üblich, damit er nach seiner Beerdigung bei der nächsten Manene auch noch gut erhalten ist.
Die Leichen zu konservieren, das ist also bei den Toraja auf der indonesischen Insel Sulawesi nochmal viel wichtiger als bei uns und eine echte Familienangelegenheit. Religion im Radio gibt es immer sonntags um 14.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie an weiteren Themen aus der Welt der Religion interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen auch unser Schwesterprogramm, den Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.